Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des GFA-Podcast. Heute fange ich mal an, ich bin Chris. Haben wir gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders hier heute und guck mal, wie es läuft. Und ich bin hier mit Felix. Hi, Felix.
Hi, grüß dich, Christian. Hi.
Ja, schön, dass wir jetzt wieder hier sind. Wir hatten ja letzte Woche schon die Hälfte des ersten Jubiläums quasi gehabt, also ein kleines Jubiläum jetzt in der sechsten Folge. Wir machen weiter und sind nach wie vor freudig dabei.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ganz lustig, diese Woche musste ich an eine Situation denken, als wir das erste Mal zusammen ein Footballspiel geguckt haben.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, was das war?
Ja. Das ist ein kleiner Schandfleck in meiner Fantum.
Nee, darauf wollte ich gar nicht so hinaus, aber ich fand's ganz lustig, weil damals haben wir auf dem Röhrenmonitor ESPN geguckt und als das zum ersten Mal sozusagen in Deutschland verfügbar war und haben da Footballspiele geguckt und jetzt machen wir hier den sechste Episode vom Podcast. Das ist irgendwie
ja schon verrückt, ne?
Coole Story, auf jeden Fall.
Ja, es war 2010 irgendwie dann, war das erste Spiel der Saison, weißt du das noch?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, das war Patriot Jets, glaube ich, ne? Ja, da muss ich auch zu meiner Schande sagen, da war ich halt wirklich total unbedarft, was Football anging. Und hatte halt Felix gefragt, welches Team er denn favorisieren würde. Und er sagte halt die Patriots. Und da habe ich gesagt, ja, okay, damit es spannend ist, halte ich mal zu den Jets.
Das war ein Fehler. Das war, glaube ich, sogar 2009, als Rex Ryan die erste Saison bei den Jets war. Und deswegen
war das nicht das? Ich meine, ich bin mit Gronk gestartet und der ist 2010 gedraftet worden.
Ja, ich meine, es war die erste Saison, aber keine Ahnung. Ich meine, es war die erste Saison mit Rex Ryan, also eine Saison noch davor. Und da war es natürlich sehr aufgeheizt, die ganze Rivalität noch mit den Aussagen Come here to kiss Belichick's rings und so.
Also wenn man Rex Ryan als Head Coach etwas vorwerfen will, dann, dass er sehr fixiert war auf Bill Belichick, ne?
Ja, ich glaube, das hat ihm auch im Endeffekt dann keinen Erfolg gebracht.
Ja, das kann man so sagen. Ja, so ein typischer Players-Coach, der bei den Spielern beliebt ist, aber das immer so gut ist, ja. Zumindest bei ihm hat man gesehen, dass es nicht so gut war.
Allerdings.
Ja, okay, um jetzt mal offiziell zu starten, ist nicht ganz richtig, aber um jetzt mal anzufangen, wie üblich fangen wir mit den aktuellen Neuigkeiten an. Und haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, in der Offseason geht da nicht so viel in der Regel. Wir fangen jetzt einfach mal an mit Devonta Freeman, der Running Back von den Atlanta Falcons, der ist jetzt mal wieder in den Medien gewesen und hat gesagt, okay, er würde ganz gerne mal so langsam einen neuen Vertrag bekommen, weil er jetzt im letzten Jahr seines Rookie-Deals ist und ich glaube 1,8 Millionen Dollar verdient, was also verhältnismäßig ziemlich wenig ist. Und da hat er sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass er jetzt keine großen Probleme machen will, aber schon ganz gerne einen neuen Vertrag hätte.
Ja, das ist so finde ich immer so der Standard. Also bei den Spielern, die in ihren letzten Jahren im Rookie-Deal sind, die werden dann immer vor der letzten Saison so ein bisschen laut. Besonders die eben vorher gut gespielt haben. Und Freeman hat sich wirklich bewiesen da im Backfield von den Falcons. Ist so eine typische, was du auch schon gemeint hast, so eine typische Off-Season-News, ne? Also wahrscheinlich ist nicht viel dran, aber er wollte mal ein bisschen seinen Marktwert erhöhen.
Bisschen pushen, ne? Ja, es ist ja auch gerade als Running Back, die haben auch wirklich eine spezielle Position, weil gerade die Running Backs viel Verschleiß haben und häufig nach guten Leistungen gerne auch mal schnell wieder abfallen, ne? Da muss man auch schon wirklich zusehen, dass man da schnell sein Geld einsammelt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das dazu. Ja, und dann hatten wir noch so die nächste typische Offseason-Nachricht. Und zwar, dass Cody Kessler, der Starting QB ist bei den Cleveland Browns, dass es quasi sein Job ist und er kann ihn nur verlieren, aber er hat ihn quasi sicher.
Bin mal gespannt. Also er hat schon ganz gut gespielt bei den Browns, als er gespielt hat in der letzten Saison. Ich weiß aber nicht, jetzt haben sie ja noch einen Rookie dazu geholt, dann haben sie noch Brock Osweiler, mal gucken, was mit dem ist.
Ganz so heiß.
Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem, was ich gesehen habe von allen bisher, ist für mich eigentlich Brock Osweiler derjenige, der stärkste ist. Ich glaube, ihm wurde Unrecht getan, auch so ein bisschen in Houston. Er hat nicht gut gespielt, aber ich meine, es war halt auch irgendwie eine scheiß Situation mit dem Riesenvertrag, mit dem er da angekommen ist. Ja, ja.
Kommt eine Menge Druck mit, ne?
Ja.
Ja, aber das Problem ist, mit Osweiler ist ja auch, selbst wenn er jetzt de facto der beste Quarterback dort ist, den sie da unter Vertrag haben, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass man ihn spielen lässt, wenn er nur ein bisschen besser ist, weil das ja auch gleichzeitig bedeutet, dass man ihn dann ja im nächsten Jahr auch wieder haben wollte als Starting Quarterback, und im nächsten Jahr verdient er halt auch wieder so um die 18 Millionen. Und das Niveau hat er halt nicht unbedingt, ne, als Quarterback. Also da jetzt kommt noch so eine andere Komponente damit, wo nicht nur die reine Spielqualität dann wichtig wird, sondern natürlich auch so ein bisschen die Vertragssituation dann, ne?
Genau, ja. Das stimmt, aber ich meine, im Vergleich, darüber haben wir auch schon viel gesprochen in den bisherigen Folgen, zu anderen QBs, ist er mit seinen 17 Millionen jetzt auch gar nicht, ja, so weit weg von anderen, die ja, auch nicht viel besser spielen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, aber gerade als mit Cleveland, die bauen ja schon auf die entferntere Zukunft, so wie ich das zumindest vermute, prognostiziere. Ja, ich denke mal, dass sie mit Kessler wahrscheinlich dann starten werden und dann Deshaun Kaiser dann als sogenannten Redshirt Year, dass sie den mehr oder weniger auf die Bank setzen und in Ruhe entwickeln wollen als Zweitrunden-Quarterback. Es ist auch eine gute Situation, wenn man das machen kann, ne? Weil viele Quarterbacks werden natürlich auch verheizt.
Ja.
Da schon die beste Herangehensweise, würde ich mal sagen. Und ja, wenn wir bei den Browns sind, dann bleiben wir doch direkt da. Und zwar hat Myles Garrett seinen Contract unterschrieben, der First Overall Pick. 30,4 Millionen, glaube ich, für die 4 Jahre. Voll garantiert, sondern wie gesagt, also richtig voll garantiert, glaube ich, auch wieder nicht. Also ein Signing-Bonus von 20 Millionen war da drin. Das ist voll garantiert und danach sind das wahrscheinlich so Garantien, aus denen man auch wieder herauskommen kann. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er den Vertrag nicht erfüllen wird.
Ja. Fun Fact da, es gab ein Video, wie er seine Unterschrift unter den Vertrag setzt. Er hat sich das für selber einen Musiktitel noch ausgesucht. Habe ich jetzt so zum ersten Mal auch gesehen. Lustigerweise Kiss from a Rose. Ist nicht unbedingt Ziel, ne? Nicht so der Song, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, den benutzt er sozusagen als seine Hymne, seine Unterschrift.
Ja, normalerweise verbindet man dann ja mit so einem exklusiven Defensive End eher so einen harten Tune oder so, und dann kommt so eine romantische Ballade von Ziel um die Ecke. Nicht das, was man unbedingt erwartet, ne?
Ja.
Aber auch lustig wiederum. Ja, die Offseason halt, ne?
Die Offseason, ja. Aber wir haben ja die Woche ein paar coole andere Stories auf jeden Fall noch, die uns beschäftigen. Von daher, ich bin ganz überrascht. Eigentlich sind momentan ziemlich viele Sachen am Laufen.
Ja, das stimmt wohl, ja. Ja, genau, dann wären wir nämlich beim nächsten Thema, und zwar Giselle Bündchen. Das ist natürlich die Frage, weiß nicht, ob das alle Zuhörer wissen. Das ist zum einen ist sie so eins der bekanntesten Topmodels in der Welt. Nicht sogar die bekannteste. Weiß nicht, wie Heidi Klum außerhalb von Deutschland bekannt ist. In Deutschland ist sie natürlich unglaublich bekannt. Aber sie hat in einem Interview, ja, kontrovers diskutiert wird, weiß man nicht, ob das jetzt geplant war oder so eine Spontanreaktion war, aber sie hat durchblicken lassen, dass Tom Brady wohl im letzten Jahr eine Concussion hatte, also eine Gehirnerschütterung, und mehr oder weniger jedes Jahr Gehirnerschütterungen hat. Und Gehirnerschütterungen sind ja immer ein großes Thema in der NFL. Und jetzt gerade, weil Tom Brady nicht im Injury Report aufgetaucht ist, bei dem hat er jetzt mit einer Kopfverletzung, ist das was sehr große Wellen geschlagen hat.
Ja, ich war auch sehr überrascht, dass sie das so gesagt hat. Also in dem Interview habe ich mir dann nochmal angeguckt, ob sie, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie so ein bisschen, das eigentlich gar nicht sagen wollte, aber es ihr so ein bisschen rausgerutscht ist, weil ja immer wieder nach ihr danach gefragt wurde von dem Moderator, der dann gesagt hat, so, ja, sie wollten ja eigentlich, dass Tom Brady aufhört, er ist jetzt schon so alt, genau, und waren sie nicht die treibende Kraft dahinter? Und dann ist es ihr, glaube ich, so ein bisschen rausgerutscht, so dieses, ich will, dass er gesund ist und auch nach der Karriere gesund ist, und er hat jedes Jahr irgendwie Gehirnerschütterung, und dann war halt die Bombe geplatzt.
Ja, das stimmt. Gerade weil Tom Brady hat mehrere Winkel, von denen das aus interessant ist. Zum einen, weil er ja mit seinem TB12-Programm sehr aktiv dafür wirbt, dass er halt relativ ohne Concussions durch die Saison immer kommt. Das hat er, glaube ich, auch mal gesagt. Und Dann ist Concussion ja sowieso ein großes Thema. Seit kurzem ist es ja so, dass sich Spieler von einem nüchternen Spielbetrachter quasi vom laufenden Spielbezug raus, Betrieb rausgezogen werden können. Und es gab ja auch diese riesige Klage von alten Spielern, die im Ruhestand sind, gegenüber der NFL, die, glaube ich, mit 1 Milliarde oder so dann abgefindet wurden. Mhm. Weißt du, das, ich glaube, das war 1 Milliarde, ne?
Circa, ja.
Ja, ist ein unheimlich krasses Thema mit den Concussions, auch mit dieser CTE-Geschichte, diese Langzeiteffekte, die Gehirnerschütterungen auf das Gehirn halt haben können. Es gibt ja auch diesen Film mit Will Smith, der Concussion einfach nur heißt. Ganz guter Einstieg in das Thema, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und Interesse daran habt. Ja, und halt vor allen Dingen die Frage, haben die Patriots wieder irgendwie gecheatet? Ne, kommt dann wieder auf, weil sie dann Tom Brady nicht auf den Injury Report gesetzt haben.
Concussion
ist aber wohl Concussion Gate, genau. Ist wohl aber eher wieder so eine, also in dem Fall ist es wohl nicht so. Also zum einen wäre dann die Strafe wahrscheinlich auch nicht so groß am Ende, weil, ne, wir haben das ja auch vor kurzem mit Sherman gesehen, das war vor 1 Monat oder vor 2 Monaten, da kam das raus, dass der auch nicht auf dem Injury Report gelandet ist. Und zum anderen ist es auch einfach sehr wahrscheinlich, dass Tom Brady das dem Team überhaupt gar nicht gesagt hat, dass er Concussions hat, sondern einfach mehr oder weniger durchgespielt hat.
Ja.
Wenn es so war.
Ja, ich glaube auch, also problematisch ist es eigentlich nur für ihn persönlich, weil wenn er dem Team nichts sagt, dann kann das Team auch nichts sozusagen dagegen tun. Also dann können sie ihn auch nicht auf die Injury-Liste setzen. Mhm. Und wenn er es wirklich verheimlicht hat, das wäre natürlich schon krass für ihn persönlich einfach. Mhm. Also dann muss er wirklich so getrieben sein von diesem eigenen Druck immer zu spielen, dass er selbst sowas dann verheimlicht, weil er hat das ja in jedem zweiten Interview sagt er immer, er will der Spieler sein, an dem keiner vorbeikommt. Also er will in jedem Training immer zeigen, dass er der Beste ist für das Team. Könnte sein, dass aus Grund dieser Überzeugung heraus er einfach auch nicht zugeben will für sich persönlich, dass er eine Verletzung hat. Ja. Und es wäre schon krass, aber ich glaube auch, insgesamt ist es so, dass in jedem Team in der NFL wahrscheinlich von 10 wirklichen Gehirnerschütterungen nur 3 irgendwie gemeldet werden, schätze ich mal.
Bestimmt, ja. Ja, man muss auch dazu sagen, es gibt ja unterschiedliche Arten der Gehirnerschütterung. Die sind ja auch noch gar nicht richtig irgendwie medizinisch beschrieben und erforscht. Es ist ja, man geht ja immer nur von den Symptomen, die der Spieler hat. Von den Symptomen schließt man ja auf eine Gehirnerschütterung. Und da gibt es unglaublich viele. Es fängt zum einen an, dass man lichtempfindlich ist oder bewusstlos war kurzzeitig und kann aber auch dann zu so einfachen Symptomen kommen, wie zum Beispiel Müdigkeit oder Verlust der Konzentrationsfähigkeit, die halt auch einfach mit ganz vielen anderen Sachen erklärt werden können. Deswegen ist das einfach noch ein unheimlich schwieriges Thema, mit dem sich die NFL zwangsläufig auseinandersetzen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch beziehungsweise das Thema wird immer größer, was auch du, was du ja angesprochen hattest mit diesem Lawsuit, also diesem Verfahren gegen die NFL. Mhm. Insgesamt ist es ein schwieriges Problem, was man wahrscheinlich so insgesamt nicht beheben kann, weil die Gefahr ist halt einfach zu groß, gerade für Spieler, denke ich mir immer jetzt, wenn man weggeht von jemandem wie Brady, ein Spieler, der vielleicht für das Minimum spielt an Gehalt, der jedes Jahr im Grunde umkämpfen muss, um ins Team zu kommen und der dann merkt, oh, ich habe jetzt eine Gehirnerschütterung, ich bin sowieso schon auf meiner Position nur der zweite oder dritte im Team. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Gehirnerschütterung, bin ich 2-3 Wochen raus.
Ja.
Kann sein, dass
bin ich auf einmal komplett raus. Ne?
Genau, und es kann dann sein, dass ich dann auch bei einem anderen Team nicht mehr genommen werde, weil ich schon mal die eine oder andere Gehirnerschütterung hatte. Und das kann dann halt sein, dass du dann halt einfach ziemlich schnell komplett aus dem ganzen Geschäft raus bist und nicht mal annähernd das verdient hast, was andere in einem Jahr verdienen.
Ja, das stimmt. Es ist halt schon ein sehr unterschwelliger Druck, der halt da ist für die Spieler. Also es ist nicht so eine schöne Situation. Also es ist halt gerade, wir haben ja auch schon mal über die undrafted Rookie Free Agents geredet. Das sind zum Beispiel die perfekten Beispiele dafür, die niemals so eine Concussion wahrscheinlich melden würden. Weil die dann einfach wissen, okay, dann bin ich halt raus, ne? Und dann ist der Traum von der NFL höchstwahrscheinlich vorbei. Und ich habe so viel Geld da reingesteckt, so viel Zeit da reingesteckt, das ist so ein großer Traum von mir. Ja, es ist irgendwie ein Problem, das angegangen werden muss.
Ja.
Ja, genau. Und dann kommen wir von da direkt relativ themenpassend zu einer Meldung, die du aufgegriffen hast und auch beschrieben hast auf unserer Homepage gfapod.blog. Und zwar gibt's neue Helme.
Ja, beziehungsweise es wird wurde groß angepriesen, das Ganze. Und zwar gibt's ein Startup in Seattle, die haben einen komplett neuen Helm konzipiert und den auch schon bei College-Teams in der Umgebung, zum Beispiel Oregon und ich glaube die University of Washington, die haben das schon getestet, dieses neue Produkt. Und es gab ein paar negative Rückmeldungen, dass die noch nicht gut gepasst haben und dass man noch Probleme hatte. Aber insgesamt versprechen diese Helme, beziehungsweise die Firma verspricht eben eine komplette Revolution in dem Helmbereich, der eben momentan von zwei Firmen komplett monopolisiert wird. Und zwar ist es da so, dass dieser neue Helm Zero One heißt er, quasi wie so ein Airbag wirkt. Der Helm, die normalen Helme, die man jetzt so kennt, die sind ja eben starr und unter der Oberfläche sollen sie eben dämmen oder beziehungsweise den Aufprall mindern. Und dieser Helm, der kann sich bei einem Aufprall komplett zusammendrücken. Also der mindert wie bei so einem Airbag quasi den Aufprall, indem er nachgibt.
Und wie nur eine Knautschzone im Auto dann im Prinzip ja auch, ne?
Genau, ja. Dass du quasi nicht mit dem Kopf aufschlägst und wirklich dann diesen Rückschlag hast, sondern quasi, dass du wie so, ja, ich will nicht sagen wie im Kissen, aber du fällst eben weich. Und das ist so der Ansatz, den die verfolgen. Und dadurch, dass das jetzt genehmigt wurde, dürfen auch die NFL-Teams, und ich glaube, es waren jetzt 25, die das auch bestätigt haben, wird das jetzt auch getestet in der Offseason bei den Trainingseinheiten. Und ja, wenn das hält, was verspricht, dann wäre das natürlich auf jeden Fall ein Riesenschritt, denn gerade so viele Concussions entstehen ja auch, dass Spieler einfach mit dem Kopf auf den Boden aufschlagen.
Ja.
Und gerade da soll das dann extrem eben gemindert werden. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt zurückdenke, ich habe immer dieses Bild vor Augen von Chris Hogan, der bei dem Spiel, ich glaube gegen die Browns von den Patriots, so einen langen Pass fängt und eben dann seinen Körper quasi nicht mehr unter Kontrolle hat und mit dem Fullspeed mit dem Kopf auf den Boden knallt. Und eben genau für solche Situationen soll der Helm da dann eben so viel nachgeben, dass der Aufprall extrem abgedämpft wird.
Ja, vielleicht ist das ja, es wird so wahrscheinlich nicht das Allheilmittel sein. Ich glaube nicht, dass der Helm komplett Gehirnerschütterung verhindern kann. Aber scheint auf jeden Fall mal schon mal ein Schritt in die richtige Richtung dort zu sein.
Ja. Ich bin gespannt. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Die haben dann natürlich auch dann die entsprechenden Werbeträger schon sich geholt. Logischerweise aus der Umgebung, aus Seattle, Richard Sherman, Doug Baldwin. Die sind schon mit dran und werben dann für den Helm. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob der Helm dann auch wirklich mal zum Einsatz kommt in einem Spiel.
Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall mal eine nicht so eine typische Off-Season-Story, sondern etwas mehr dahinter in dem Fall.
Ja, genau.
Okay, ja, dann kommen wir gleich weiter zu den anderen Artikeln, die du veröffentlicht hast. Ich war diese Woche etwas nicht so aktiv.
Ja, das war so insgesamt so das Ziel, so ein bisschen, dass alle Leute, die uns hören, über die Woche auch so ein bisschen verfolgen können, worüber wir uns Gedanken machen. Und das wollen wir immer dann aufgreifen im Podcast sonntags.
So, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Artikel. Und zwar haben wir auch letzte Woche schon angekündigt, da hat Felix einen guten Artikel, das ist völlig falsch gesagt, einen sehr guten Artikel geschrieben, meines Erachtens. Und vor allen Dingen einen gut langen Artikel, darauf wollte ich hinaus, der sich mit dem Doping befasst. Nicht nur in der NFL, auch in anderen Sportarten, jetzt in dem Fall hauptsächlich Fußball. Und so ein bisschen den Vergleich gezogen hat, was auch mal eine andere Warte ist, die auch durchaus interessant ist.
Ja, also ich, beziehungsweise ich hatte gar nicht so den Anspruch, jetzt zu sagen, da die Sportart ist besser oder schlechter oder in der Sportart wird mehr gedopt oder in der weniger. sondern ich hatte halt einfach jetzt in über 10 Jahren einfach häufig den Fall, dass ich für Sportarten, gerade besonders jetzt beim Football, die ich gut finde, für die ich mich ja wirklich interessiere, immer mal wieder so ein bisschen so Nadelstiche zu bekommen, so nach dem Motto, ja, okay, das ist, da wird doch viel gedopt, guck dir mal an, irgendwie ist es ja nicht normal, guck dir auch mal diese Linemen da an, das kann doch nicht normal sein, die müssen doch was nehmen, die sind doch alle gedopt, das ist doch kein sauberer Sport, da geht es nur ums Geld. Und mit Sicherheit, also da wird viel gedopt, da ist viel im Argen, habe ich im Artikel auch beschrieben, dass die NFL da echt noch ziemlich viel machen muss, aber im Vergleich zu anderen Sportarten ist es im Grunde genommen nichts Besonderes. Also der Fußball ist hier in Deutschland natürlich ein perfektes Beispiel dafür. Der hat im Grunde genommen in meinen Augen noch viel schlimmere Dopingprobleme, nur wird darüber überhaupt nicht gesprochen.
Überhaupt nicht berichtet. Ja, da hast du recht. Wann hat man im Fußball schon mal was von Doping gehört, ne?
Ja, ich glaube, also der DFB brüstet sich damit, dass es noch nie einen Dopingfall gegeben hat, was totaler Quatsch ist, aus Grund mehrerer Tatsachen. Also einerseits ist es so, dass im Fußball viele Mittel, die in anderen Sportarten auf der Dopingliste stehen, nicht im Fußball nicht verboten sind, aufgrund dessen, weil man einfach sagt, die sind zu wichtig für den Sport, die brauchen wir. Auf der anderen Seite ist es so, dass im Sport die Dopingkontrollen halt einfach nur lächerlich sind. Also per Losverfahren 2 Spieler von einer Mannschaft zu dopen nach einem Fußballspiel, das bringt halt nichts. Und dann halt nur Urinproben zu machen, bringt halt noch weniger.
Die Blutprobe war eigentlich optional, sagtest du, ne?
Genau, Blutproben sind optional, werden aber so gut wie nie benutzt. Das heißt, wenn ich könnte mich, wenn ich jetzt bei einem Team spielen würde und die fahren auf Trainings, beziehungsweise so ein Vorbereitungsding irgendwo nach Katar oder wohin auch immer, könnte ich mich die ganze Zeit komplett vollpumpen. Bis ich dann irgendwann mal getestet werde, ist das schon alles wieder raus aus dem Körper. Und dann gibt es ja die Beispiele von aus Italien und Spanien zum Beispiel mit Fuentes und Michael Ferrari, die ja komplette Teams wie Juventus oder Real Madrid komplett versorgt haben. Da ist es einfach so, dass die laufenden Gerichtsverfahren gegen diese beiden noch nicht öffentlich sind, insofern als dass die Namenslisten nicht preisgegeben werden. Aber würden die rauskommen, so sagen viele Experten, gäbe es einen noch nie dagewesenen Skandal, weil da eben alle Fußballer drauf sind.
Von daher ist es... Die müssten dann ja am Ende auch rauskommen, oder? Also wenn das Verfahren dann vorbei ist, oder können die dann auch unter Verschluss gehalten werden?
Das ist eben das Problem, dass die Behörden die nicht rausgeben möchten. Das heißt... Das wird es vielleicht irgendwann mal geben, aber dann ist es auch schon im Grunde genommen völlig zu spät, weil einfach die ganzen Spieler dann gar nicht mehr aktiv sein werden. Das heißt, es wird einfach so lange rausgezögert, bis da ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Generell, wie gesagt, einfach nur für alle, die da Interesse dran haben, darum geht es eigentlich im Artikel einfach nur zu zeigen, je mehr Geld in einem Sport umgesetzt wird, desto mehr und vermehrt wird auch gedopt. Und deswegen ist die NFL genauso wie zum Beispiel auch der Fußball in Deutschland unglaublich dem Dopingproblem ausgesetzt und es wird nicht genug dafür beziehungsweise dagegen getan.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch schon mal ein paar Mal Diskussionen gehabt mit Freunden und Bekannten, wo dann halt oft gesagt wird, ja, im Fußball wird nicht gedopt. Warum denn überhaupt? Das bringt doch überhaupt nichts, weil im Fußball geht's ja gar nicht unbedingt um die körperliche Fitness. Da ist ja vielmehr das Ballgefühl wichtig und das Ballgefühl kann man nicht dopen.
Ja.
Wo ich mir dann denke, gut, das stimmt, klar, Ballgefühl kann man nicht dopen. Aber ganz ehrlich, wenn man irgendwie athletisch einen gewissen Vorteil hat, dann natürlich nutzt man das dann auch aus. Immer wenn es um irgendwelche Millionenbeträge geht oder so, dann ist die Motivation da, in die Richtung was.
Also da, vor allen Dingen könntest du das gleich auch von der NFL sagen. Ich meine, warum sollte sich einer, der auf einer Skill-Position spielt, dopen? Ja. Also könntest du auch sagen, ja gut, One-Handed-Catch kannst du halt auch nicht dopen. Oder irgendwie, dass du ein perfektes Spiral wirfst als Quarterback, kannst du auch nicht dopen. Natürlich nicht, aber du kannst halt alles drumherum dopen.
Du kannst die Schnelligkeit dopen, du kannst auch als Receiver, ne? Da ist dann auch wieder so ein etwas passiverer Skill, wenn du stärker bist, aber trotzdem deine Schnelligkeit nicht verlierst, dann bist du natürlich auch wieder attraktiver als Spieler. Ne?
Ja, und vor allen Dingen in beiden Sportarten einfach das das Zurückkommen von der Verletzung, das kannst du halt extrem beeinflussen. Das heißt, du verletzt dich, eigentlich bräuchtest du 5 Wochen, aber durch gewisse Mittel kannst du dich zum Beispiel viel schneller wieder regenerieren. Ja. Es gibt da ein Mittel.
Auf jeden Fall dann HGH, ne?
Ja, oder es gibt so ein Mittel, das irgendwie aus geklärtem Rinder- oder Kälberblut, glaube ich, ist, genau. Und das wird direkt in den Muskel, der verletzt ist, gespritzt. Und man hat da eben rausgefunden, dass der Muskel sich abnormal schnell wieder sozusagen regeneriert. Also das sind so Sachen, da kann man extrem viel machen.
Ja, naiv zu glauben, dass nicht gedopt wird, das ist immer so meine Ansicht davon. Ja. Ja, man weiß es vielleicht nicht, so, aber es ist halt, ja, wenn man es halt realistisch betrachtet, dann muss man dann doch irgendwo zu dem Schluss kommen. Ne?
Ja, genau.
Ja, sehr lesenswerter Artikel. Also ich habe da doch einiges noch bei erfahren, das ich vorher nicht kannte. Das finde ich immer schön, sowas. Gut, dann kommen wir zum nächsten Artikel, den du rausgebracht hast, beziehungsweise eher wieder eine Meldung, die du aufgegriffen hast und auch ein bisschen kommentiert hast. Und zwar gibt es jetzt bald wieder Regeländerungen. Es gibt jetzt bald wieder ein Owners-Meeting. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das ist, aber in näherer Zukunft. Und da werden wohl auch wieder ein paar Regeländerungen beschlossen werden.
Ja.
Zum einen geht es wohl erstmal darum, dass von der Injured Reserve demnächst 2 Leute zurückkommen können. Also eben kurz zur Erklärung, die Injured Reserve, das ist, wenn ein Spieler sich verletzt, kann er auf die sogenannte Injured Reserve, also die verletzten Reserviere, das Reservierungsliste.
Ja, das ist so nicht immer so einfach. Ja, also im Grunde genommen einfach die Liste, auf der alle Verletzten auftauchen.
Genau.
Und einer.
Ja, genau. Und der Sinn dahinter ist halt, dass dann der Platz im Kader von dem Spieler nicht mehr belegt wird. Ne? Man hat ja immer einen 53-Mann-Kader und wenn man jetzt auf diese Injured Reserve gesetzt wird, dann fällt man aus dem aktiven Kader quasi raus und dann kann halt ein neuer Spieler zum Beispiel aus dem Practice Squad oder durch einen Trade dem Kader hinzugefügt werden. Und dementsprechend ist das schon nicht ganz unwichtig, dass man dann jetzt halt demnächst sogar 2 Spieler wieder zurückholen kann. Ne? Also ich glaube, man muss dann mindestens 8 Wochen kann man dann, glaube ich, wieder spielen. Ich glaube, so war die Regel. Ne?
Ja, 6 Wochen musst du quasi aussetzen mit dem Training, genau. Dann darfst du wieder trainieren und nach der 8. Woche darfst du dann quasi wieder einsteigen in das, auch ins Spielgeschehen. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, weil das einfach dazu führt, dass du viele Spieler wieder gerade für die Playoffs und so wieder zurückholen kannst. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn quasi das Team, von dem du Fan bist oder die ganze Fanbase eben einen Spieler hat, den sie unbedingt sehen wollen und gerade natürlich in den Playoffs und der verletzt sich dann in Woche 6 oder 7 und wird dann auf die Injury Report gesteckt und vielleicht ist da schon jemand anderes und dann kann er nicht mehr zurückkommen. Das heißt, der ist dann für die komplette Saison raus. Von daher ist es schon auf jeden Fall eine gute Sache. Ich frage mich immer, warum die das nicht einfach noch erweitern. Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine spontane Idee, die ich dazu habe. Es gibt ja unterschiedliche Teams in der Liga, die unterschiedlich viel Geld auch verdienen, sag ich mal.
Ja.
Wenn man jetzt so ein Team hat wie Jacksonville, das sportlich nicht wirklich erfolgreich ist, jetzt nicht so eine große Fanbase hat, auch nicht so einen guten Markt hat, weil es ja nur mal 3 Teams in Florida gibt. Der ist auch schon relativ gesättigt, beziehungsweise es ist nicht so einfach, da Geld zu generieren als Team. Und je mehr Spieler man dann immer wieder zurückholt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist insgesamt teurer. Und dann solche Teams sind dann natürlich eher dagegen, weil die sich denken, okay, sportlich haben wir jetzt eh nicht so den großen Vorteil davon. Dann sind dann eher so Teams wie Pittsburgh, die Patriots oder so, die großen Nummern in der NFL, die davon stark profitieren. Und wir profitieren dann halt nicht so gut davon. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dadurch dann solche Änderungen so ein bisschen blockiert werden oder verlangsamt werden, sagen wir mal.
Ja, das stimmt. Also ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, dass jetzt 2 Spieler auf jeden Fall zurückkommen können von dieser Liste und dann nicht mehr in die komplette Saison raus sind. Ich habe dann noch so ein bisschen weiter gesponnen, die Gedanken und mir gedacht, dass so ein paar Sachen, die ja auch jedes Jahr immer wieder verändert werden. Worüber ich mich sehr freuen würde, wenn man die Overtime-Regeln ändern würde.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen.
Jetzt im letzten Super Bowl gesehen hat, dass dann einfach nochmal jedes Team das Recht hat auf den Ballbesitz. Selbst wenn das eine Team direkt einen Touchdown erzielt, so wie es jetzt genau, die Patriots gemacht haben, dann ist ja das Spiel bis jetzt immer vorbei direkt.
Genau.
Aber
nur bei einem Field Goal hätte quasi das andere Team nochmal die Chance, auch ein Field Goal oder einen Touchdown zu erzielen. Ne?
Genau. Aber wenn jetzt die Falcons zum Beispiel auch nochmal die Chance gehabt hätten, nachzuziehen und dann zum Beispiel gezwungen sind, zum Beispiel eine Two-Point-Conversion zu machen, um das Spiel dann zu gewinnen, fände ich halt deutlich gerechter, weil im Grunde genommen hat der Münzwurf so ein bisschen auch entschieden. Unter anderem,
ja,
nicht
stimmt,
komplett,
ja.
Aber unter anderem hat der Münzwurf natürlich dann das Spiel so ein bisschen bestimmt.
Ja, ja, das ist so, ich glaube, da kann man sagen, das ist so ein gewisser kultureller, also sportkultureller Unterschied zwischen den USA und Europa, weil im Fußball war es ja immer schon so, ne? Die Verlängerungen, die waren halt immer fix. Es gab dann mal den Versuch mit dem Golden Goal und dem Silver Goal, der hat sich aber nicht lange gehalten. War nicht Bierhoff, der das erste Golden Goal geschossen hat und dann hat das auch direkt das Finale entschieden, ne?
Ja, so Europameisterschaft war es, glaube ich, 96
genau.
oder so, ne?
Ja. Ja, also wir sind da in Europa ein bisschen anders, dieser Sudden-Death-Modus, also das ist ja nicht so unser Ding. Dementsprechend ist das für uns, glaube ich, sogar noch mal schwerer nachzuvollziehen und ich glaube, die Amerikaner, die sind da einfach, die sagen dann halt einfach, okay, der Münzwurf entscheidet und okay, man hat halt Glück, man hat mal Pech, ne? Das ist so.
Ja, klar, man könnte natürlich auch sagen, dagegen halten und sagen, ja, okay, die Defense der Falcons hätte die Patriots auch stoppen können. So.
Das stimmt, ja.
Aber insgesamt fände ich es schon cool, wenn.
Ich glaube ich auch, ich glaube, ich bin auch dafür. Und die Overtime soll, glaube ich, auch auf 10 Minuten begrenzt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder wurde nur drüber geredet?
Das hat wohl schon eine relativ große Mehrheit, wird berichtet. Verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Also.
Ja. Das ist dann, ja, der Gedanke dahinter ist dann, weil es im letzten Jahr wohl einige Spiele gab von Teams, die dann am Sonntag in der Overtime noch waren und dann am Donnerstag ein Spiel hatten und dann quasi die Extrabelastung für die Spieler und so weiter und bla bla und dann mit der NFLPA, also der Gewerkschaft der Spieler, dass dann da so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so teilweise schon immer so diese Verhandlungsgeschichten so langsam hochgefahren werden, weil ja dann in 3 Jahren der CBA wieder neu verhandelt wird zwischen der NFL und der NFLPA.
Ja.
Ich habe so häufig das Gefühl, dass das damit schon so zusammenhängt.
Aber gab es nicht sogar in der letzten Saison mehrere Spiele, 2 oder 3, die unentschieden ausgegangen sind?
Ja, es gab einige, ja.
Und wenn man jetzt nochmal die Zeit nochmal verkürzt in Overtime, dann erhöht es ja nochmal die Chance, dass es noch mehr Unentschieden gibt eigentlich. Und ja, was bescheuerter als ein Unentschieden in der NFL? Also ich meine, das ist was.
Ich muss sagen, ich finde Unentschiedens. Ich finde die immer super lustig in der NFL, weil das halt so selten vorkommt und dadurch so ein Spezialfall ist und ja, im Prinzip ist ein Unentschieden ja auch nicht ein so furchtbares Ergebnis. Also du hast halt die Tiebreaker, gewinnst du dann halt mehr oder weniger automatisch, ne?
Ja, genau, aber sonst bringt es ja halt relativ wenig.
Das stimmt. Es sei denn, du machst noch ein zweites, aber das ist halt doch schon mal vorgekommen ist.
Das einzig Lustige daran ist immer, finde ich, dass man dann sieht, dass die NFL-Spieler manchmal gar nicht wissen, dass es ein Unentschieden gibt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, einer der letzten Saisons von Donovan McNabb, als der Quarterback war bei den Eagles, da ist ein Spiel unentschieden ausgegangen, das war auch ein super Spiel, und er hat überhaupt nicht gecheckt, warum das Spiel jetzt unentschieden ausgeht, also warum die nicht weiterspielen.
Okay.
Bis ihm dann jemand gesagt hat, es gibt auch sowas wie ein Unentschieden, damit kann auch ein Spiel enden. Und er war völlig überrascht und meinte so, er hat er noch nie mitbekommen. Weil er stand da wirklich und meinte so, ja, wieso geht's jetzt nicht weiter? Sorry, aber es steht unentschieden. Also ja, ist vorbei. Und Es war jetzt in der letzten Saison, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel es war, das unentschieden ausgegangen ist. Da hast du auch so die Spieler gesehen, da bei manchen hast du gedacht, so, den muss jemand vielleicht nochmal erklären, dass das wirklich so enden kann, das Spiel.
Ja, ich hatte auch ein ähnliches, ein Problem ähnlicher Sorte. Und zwar habe ich, als ich Madden gespielt habe und dann online gespielt habe, ging es dann auch bei mir das erste Mal in die Overtime. Und ich wusste halt nicht, gibt es eine Overtime? Ne? Das heißt, wenn ich jetzt den Ballbesitz über die komplette Overtime halte und dann am Ende einen Field Goal schieße, habe ich dann gewonnen oder hat dann der Gegner in dem nächsten Viertel der Overtime nochmal die Chance, wieder zurückzukommen?
Ja.
Das war mir ganz lange, war ich mir da nicht sicher. Also 3, 4 Overtimes habe ich so gespielt. Ich habe natürlich auch nie Mühe gemacht, das mal nachzugoogeln. Und ich war mir halt nicht sicher, weil in der Regular Season wird die Overtime halt nicht verlängert, in Playoffs natürlich schon. Und es ist schon lustig.
Ja, auf jeden Fall. Also von daher, ja, ich bin jetzt, bin mal gespannt. Was, also wie gesagt, die 10 Minuten Verkürzung verstehe ich nicht, beziehungsweise Verkürzung ja. auf 10 Minuten.
Finde ich auch komisch. Also ich weiß auch nicht.
Ach, auf mich, ja. Hast du noch irgendeine Änderung, die du dir wünschen würdest, wo du sagen würdest, also irgendwie fehlt mir das?
Ja, das, was du auch vorgeschlagen hast. Also ich bin jetzt ein bisschen unkreativ. Und zwar, dass im Prinzip mehr oder weniger alles gechallenged werden kann vom Headcoach, weil ja. Es ist ja auch was, das Bill Belichick, glaube ich, schon vor 3-4 Jahren das erstmal vorgeschlagen hat. Also in der NFL ist es so, dass die Teams quasi Regeländerungen vorschlagen können. Und wenn die dann halt eine Mehrheit kriegen, werden die halt durchgesetzt von der NFL. Und Bill Belichick hat das vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal auch, vorgebracht, dass er gesagt hat, okay, man soll alles challengen können. Weil bis jetzt kann man ja zum Beispiel nicht eine Pass Interference kann man ja nicht challengen, mhm. wenn die Flagge darauf geworfen wurde. Finde ich persönlich auch gut. Das denke ich mir auch schon lange Zeit, warum das nicht möglich ist, weil es teilweise so krasse Fehlentscheidungen gibt und man sich einfach nur fragt, okay, man hat ne, den Videobeweis, warum darf man die dafür nicht nutzen? Ne? Ja. Warum ist das so eingeschränkt? Das wäre so das, was ich vorschlagen würde.
Ja, das finde ich auch eine wichtige Sache. Also ich würde, wie gesagt, auch dann trotzdem bei der Anzahl der Challenges bleiben, also 3 erstmal. Und
ja, maximal 3. Ne?
Genau, maximal 3. Und ja, dann wirklich alles challengen, was du willst. Weil das Spiel wirkt manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so ganz real, wenn das irgendwie dann auf einmal heißt, so, okay, das kannst du jetzt challengen und das nicht. Und ja. das ist wieder das Gleiche wie bei der Overtime. Manchmal wissen auch die Coaches nicht, darf ich das jetzt challengen oder nicht. Und manchmal werfen sie einfach die Flagge, um halt mit dem Schiedsrichter zu reden. Und der kommt dann und sagt, ja, sorry, kannst du nicht challengen. Und die sagen so, hä, warum denn nicht? macht für mich schon Sinn, weil auch zum Beispiel ein Holding Call oder so, warum nicht?
Ja, wobei da, das ist dann wieder schwierig, weil dann geht's wieder, ne, das haben wir ja auch im Fußball häufig, diese Tatsachenentscheidungsgeschichte und schwierig dann sowas dann zu overrulen, ne, da braucht man ja schon wieder klaren Beweis und so. Ich weiß ja nicht, ob das auch bei vielen Dingen so erfolgreich ist, aber generell denke ich erstmal, ja, soll man erstmal machen lassen.
Ja.
Und das Hauptargument dagegen ist ja, glaube ich, immer, dass gesagt wird, dass das die Spiele noch weiter in die Länge zieht und das ist ja eigentlich das Ziel der NFL, dass die Spiele zu verkürzen. Ne? Ich glaube, ein durchschnittliches Spiel in der NFL dauert 3 Stunden und 7 Minuten. Mhm. Das ist zumindest die letzte Zahl, die ich gehört habe. Ich weiß noch nicht, wie aktuell die ist. Da gab es viel drumherum Rederei, weil jetzt auch die Challenge-Geschichten wurden jetzt auch nach New York verlegt. Ne? Und da wurde dann auch gesagt, dass man dadurch dann 1/2 Minute an Zeit sparen kann im Schnitt pro Spiel oder so. ja. Ich finde, das ist jetzt nicht so der Punkt, warum man dann deswegen das nicht machen sollte.
Ja. Ja, ich fände es auch gut. Also dann hast du wirklich einfach nicht mehr diese Diskussion. Also viele sagen ja irgendwie, ein Sport lebt auch davon, dass man sich über Fehlentscheidungen streiten kann. Ich finde, das ist halt total Käse. Also ich meine, warum soll ich mich über eine Fehlentscheidung mit jemandem streiten, der anderer Meinung ist? Ich will mich über das Spiel unterhalten und nicht, weil der eine sagt, ja, das war irgendwie Interference und ich sage, nee, war es nicht. So, doch, nein, doch, nein. Also es ist so, also, das ist irgendwie für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, und wenn man dann jetzt an die Geschichte mit Des Bryant und Tony Romo denkt, ne, die im Prinzip den Super Bowl-Teilnahme und vielleicht den Super Bowl-Win halt versaut hat, da kann man auch schon sehen, das ist auch einfach, ne, das kann halt unheimlich viel ausmachen. Ne? Und das ist dann ja irgendwo auch nicht fair, finde ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ich bin auch schon damals, als ich noch richtig Fußball interessiert war, auch da habe ich immer schon gesagt, warum macht man nicht einen Videobeweis? Oder warum hat man nicht einen 4. Offiziellen, der einfach dann live das Spiel im Fernsehen guckt und dann einfach per Funk sagt, okay, hey, ne, so nimm das mal zurück. So, habe ich nie verstanden.
Ja, ich bin ja gespannt, was da noch insgesamt an Regeländerungen jetzt kommen. Es kommen ja auch immer noch ein paar skurrile Änderungen. Was wohl auch noch umgesetzt werden soll, ist, dass das bei Field Goals und Extra Point das Springen über den Center verboten werden soll. Mhm. Ist nachvollziehbar, aber war natürlich immer eine sehr lustige Sache einfach, beziehungsweise halt immer spannend. Ne? Probiert es jetzt einer, probiert es niemand.
Spannend,
Und ich meine, Cam Chancellor von den Seahawks, der das ja auch in wichtigen Situationen gemacht hat, und hatten wir das dieses Jahr, glaube ich, mit Shay McClellan von
den Patriots. Ja, genau, Shay McClellan hat das gemacht.
Auch in einer super wichtigen Situation, ne?
Ja, das stimmt.
Das sind so Sachen, ich finde schon ganz spannend. Ich frage mich halt einfach, warum die das überhaupt funktionieren kann. Also ich meine, warum coacht man nicht einfach den Center so, dass er irgendwas nach oben reißt direkt? Also ob es der Arm ist oder irgendwas, weil sobald derjenige, der drüber springt, ja den Center berührt ist oder den Long Snapper berührt, ist er ein Foul.
Oder halt einen Dummy Snap Count macht oder so, ne? Das ist, damit kann man es ja auch schon verhindern. Ich kann die Regeländerungen, also ich finde es schade, weil ich fand diese Spielzüge auch immer mega schön. Also es hat einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken. Das ist einfach spektakulär und das war richtig toll. Aber die Verletzungsgefahr ist einfach riesig, ne? Wenn du ja über jemanden drüber springst und der dann einfach nur ein bisschen eher aufgeht und der dir dann die Beine wegreißt, dann fällst du halt kopfüber auf den Boden. Und genau das ist ja eben das, was man verhindern will.
Ja,
und da kann ist es einfach notwendig. Ne? Ja, das ist einfach eine notwendige Geschichte gewesen. Auch wenn es schade ist. Aber es ist, was es ist. Ne? Genau. Okay, ja, dann sind wir auch schon mit dem Teil durch und kommen dann jetzt gleich zu unserem dritten Teil. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier und haben noch so, jetzt muss ich mal kurz auf unsere schlaue Liste gucken, 1-2 Punkte, die wir noch mal kurz bequatschen könnten. Dann sind wir auch schon wieder durch mit unserer Episode. Und zwar das eine, das hatte ich eigentlich erst das vorher einbringen, das habe ich aber irgendwie selber ein bisschen vercheckt, und wir wollten noch mal kurz ein bisschen über die NBA reden. Das ist natürlich, hat jetzt nicht unbedingt viel mit Football zu tun, abgesehen davon, dass es halt ein großer amerikanischer Sport ist, aber da passiert halt gerade einiges, ne?
Einiges, ja. Wobei auch einiges eigentlich nicht.
Also ich bin einiges passiert oder einiges passiert nicht, ja, je nachdem.
Ich bin schwer enttäuscht, muss ich sagen, von der NBA insgesamt momentan und von den Playoffs erst recht. Also das ist super unattraktiv momentan. Also im Westen sind die Warriors 11-0 in den Playoffs, und im Osten die Cavs, also Cleveland Cavaliers, 10-0. Alles deutet seit Anfang der Playoffs darauf hin, dass die sich in den Finals gegenüberstehen.
Genau, ja.
Also.
Ist halt ein bisschen öde, ne? Also, das ist nicht unbedingt das, was man sich erwartet.
Nee, es ist vor allen Dingen auch, im Gegensatz zu den anderen amerikanischen Sportarten, ob es jetzt NFL ist oder NHL oder MLB, haben wir seit Jahren eigentlich in der NBA so ein Problem, dass du so Superteams hast, die sich zusammenkaufen können. Also da hast du wirklich noch im Gegensatz zu den anderen Sportarten die Möglichkeit, dir einfach Teams zusammenzukaufen. Macht das einfach nicht so attraktiv. Und der amerikanische Sport lebt einfach davon, dass er immer ausgeglichen ist und jedes Jahr ein neues Team hervorbringt, auch in der NBA.
Ja. Ja, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es da auch so, es gibt auch ein Salary Cap, aber das kann überschritten werden, nur muss dann das Team quasi irgendwie das Doppelte an Gehalt zahlen, ne? Also so eine Art Luxussteuer, so heißt es, glaube ich,
auch. Ja, Luxury Tax, genau. Und die reichen Teams, also zum Beispiel die Lakers haben das über Jahrzehnte, also nicht Jahrzehnte, aber Jahre gemacht, zum Beispiel mit Kobe Bryant und Shaquille O'Neal, als sie die zusammengeführt haben, dass man halt einfach sagt, okay, wir haben unsere Salary Cap erreicht, unsere Gehaltsobergrenze, wir können eigentlich nicht drüber. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wir einfach diese Luxussteuer bezahlen und dann einfach drüber gehen.
Ja.
Macht's halt nicht so attraktiv, weil irgendwie die Minnesota Timberwolves haben jetzt nicht so den Markt wie die LA Lakers und können sich das nicht leisten und haben deswegen halt keine Chance.
Ja. Vor allen Dingen. Ja, und danach war es Miami Heat, ne, glaube ich, und jetzt halt die Cavs, ne. Ja, ich find's auch ein bisschen komisch. Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich auch gedacht, so, ja gut, warum macht man denn dann überhaupt eine Gehaltsobergrenze, ne? Das ist ja, kannst du dann noch irgendwie direkt knicken, ne?
Ja, im Grunde genommen schon. Also das zeigt sich jetzt auch eben, ne? Bei den Warriors ist es gleich. Die können sogar in der nächsten Saison die Superstars Kevin Durant und Steph Curry beide auch noch halten. Plus die anderen auch noch. Draymond Green auch und Klay Thompson. Das, ja, bei einem Kader von, weiß ich nicht, 13 Spielern ist das halt extrem, wenn du 5 Superstars zusammenstellen kannst einfach. Naja, ist es relativ uninteressant gerade, weil Boston auf der einen Seite völlig untergeht. Die haben jetzt auch noch den besten Spieler verloren mit Isaiah Thomas. Ja. Und
ja gut, das war halt vorher schon relativ klar, ne?
Also, ja. Und auf der anderen Seite sind die Spurs, die sind halt auch hilflos da, ne? Die haben jetzt auch krasse Verletzungsprobleme, könnte man dazu sagen, aber ja, schade. Ja,
auch ohne Verletzung wäre es wahrscheinlich nichts geworden, ne?
Ja, es ist wirklich schade. Mal schauen, vielleicht, da hatten wir ja so, sag ich mal, oft drüber gesprochen, bringt ja der Lonzo Ball die gewünschte neue.
Ja. Ich meine, die Celtics haben ja sogar nächstes Jahr den ersten Pick overall, was ja irgendwie schon ziemlich verrückt ist. Ich meine, wenn man irgendwie als viertbestes Team noch am Ende der Saison steht und dann im nächsten Jahr den ersten Pick overall hat, da, ich weiß gar nicht genau, wie das zustande gebracht haben. Haben wahrscheinlich irgendjemand getradet, ne?
Ja, das
und dann halt in der Lotterie Glück gehabt.
Ja, das ist diese Draft-Lotterie und die hatten von den Brooklyn Nets haben die das bekommen, weil die damals, aber das ist auch schon Jahre her, also getradet haben. Ich glaube, es war noch mit Kevin Garnett und Paul Pierce, also wirklich ewig her. Aha. Dadurch haben die eben diesen einen Pick. Aber so wie es sich anhört, ist ja dieser schreckliche LaVar Ball. Hat ja schon gesagt, dass sein Sohn nicht zu den Celtics will, genau, sondern bei den Lakers bleiben will.
Ja, oder gehen, das ist ein komischer Typ, ey.
Total komischer Typ. Ja. Sehr unangenehmer Typ.
Ja.
Für alle, die sich einen Sportschuh kaufen wollen, kauft euch nicht den von den Big Baller Brand. Der kostet nicht nur $500, sondern sieht auch noch kacke aus.
Ja, obwohl er gut verkauft wird. Ne? Also ich habe irgendwie gelesen, dass super viele Vorbestellungen schon irgendwie am Start sind, aber...
Ich glaube das nicht.
Ja, vielleicht ist es auch einfach irgendwie ein bisschen hochgepusht, die Nummern oder wie auch immer. Aber $500 für einen Sneaker.
Ja, vor allen Dingen der von Michael Jordan hat irgendwie $180 gekostet oder so. Und der von dem kostet 400 noch was.
Ja, das ist... Ja. Ja, der hat dann ja auch... Der hat ja drei Söhne, ne? Beziehungsweise der... der Ball hat nochmal dann zwei Geschwister. Was ich noch so gehört habe, das ist auch schon ein paar Monate her, so als Geschichte. Ich bin ja nicht so NBA verrückt. Ich kriege das nur so am Rande immer mit, dass er, glaube ich, die Ausstatterrechte an Nike oder wie auch immer Adidas für 1 Milliarde insgesamt auf Lebenszeit von seinen Kindern verkaufen will. 1 Milliarde, ne?
Ja. Das ist auch echt mal. Und die haben alle gesagt, nö, machen wir nicht. Und daraufhin hat er es quasi selber gemacht. Also es ist wirklich ein super unangenehmer Typ, der seine Kinder in so ein Schaufenster stellt, wo ich glaube, das ist nicht gut. Und er sich einfach, ja, ist einfach ein sehr unangenehmer Typ. Ich will gar nicht so viel über ihn sagen.
Genau, so viel zu unserem kurzen Ausflug zur NBA. Schlussendlich wissen wir auch gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert oder nicht. Deswegen. Gut, ja, dann sind wir im Prinzip auch schon soweit durch. Hat noch so ein kleines Thema, dass ein potenzielles Team in London irgendwann mal passieren könnte. Ich habe mir überlegt, da werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen was zu schreiben demnächst und dann werden wir da bestimmt auch noch in einer weiteren Folge vielleicht nächste Woche schon drüber quatschen, dass dann wirklich vielleicht ein Team nach London zieht, was ja auch für uns Europäer sehr interessant ist, weil es einfach deutlich leichter ist, mal eben nach London zu fliegen, als irgendwie bestenfalls nach New York. Ne? Das sind zwar dann schon ein Unterschied in Reisekosten und Reisezeit. Da gibt es auf jeden Fall nochmal so ein paar kleinere Neuigkeiten zu, die das ein bisschen aktueller gemacht haben.
Vielleicht
aber dazu dann vielleicht später mehr.
Oder vorab, weißt du ungefähr, welches Team dann rübergeschickt wird? Gibt es da so als Sneak Preview? Oder was wäre dein Tipp?
Ja, so Team Jacksonville ist da eigentlich ein ganz gutes Team. Ne? Es ist ein relativ gesättigten Markt, wenn man rüberkommt, das jetzt nicht so die krasseste Fanbase schon hat, dass dann darüber geht.
Und dem Besitzer gehört auch ein Fußballteam in England, oder?
Ja, ich meine auch.
Der aussieht, als hätte in irgendeinem schlechten 80er-Jahre-Film mitgespielt.
Ja, du hast recht. Ich komm jetzt aber
gerade. Oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall gibt's ja, die haben ja den Deal mit dem neuen Stadion von Tottenham, das 2018 gebaut wird. Da ist es ja auch so, dass die schon quasi wie in der Schalke Arena da den Rasen wechseln können. Ja, weil man braucht ja beim Fußball und beim Football hat man ja ganz unterschiedliche Ansprüche an den Spielbelag. Und deswegen haben die das halt schon so geplant. Die haben über 10 Jahre einen Vertrag abgeschlossen, dass mindestens 2 NFL-Spiele im Jahr in dem neuen Tottenham-Stadion ausgetragen werden. Und da ist dann zumindest schon mal der Ort, wo dann das Team quasi seinen Heimspieler austragen wird, steht dann ja schon mal mehr oder weniger fest. Mhm. Welches Team? Ja, das sind halt die Teams, die seit längerer Zeit schlecht sind, immer prädestiniert für, ne? Ja. Wie man es jetzt bei den Rams gesehen hat, die dann umgezogen sind. San Diego, okay, jetzt nicht unbedingt super schlecht, aber auch nicht unbedingt super erfolgreich. Die sind ja jetzt umgezogen, die fallen dann natürlich raus. Da fällt mir dann halt spontan halt Jacksonville ein. Ja. Tampa Bay ist vielleicht auch eine Möglichkeit dann aus Florida weg. Ja. Mal gucken.
Ja. Wir werden sehen, aber ich bin gespannt, wenn du das aufarbeitest für uns.
Genau. Und was wir dann noch nächste Woche haben, wir wollten mal anfangen, so die Divisions vorzustellen. Und zwar wollen wir dann nächste Woche mit der NFC East anfangen. Wir haben da auch eine Nachfrage bekommen von einem Zuhörer, dass wir doch da mal ein bisschen die Cowboys und sein Lieblingsteam, die Eagles, näher eingehen. Und wir hatten uns das vorher schon mal überlegt, dass wir dann vielleicht jetzt in der Offseason jede Division in einem Podcast dann mal vorstellen und über jedes Team so ein bisschen quatschen und dann vielleicht am Ende nochmal über die Division insgesamt.
Ja. Ja, wir hatten das ja mal angefangen mit Teams vorstellen. Das haben wir dann aufgrund der ganzen Sachen, die dann danach alle reingetrudelt sind, so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber die Idee ist, glaube ich, noch viel besser, wenn wir das jetzt umswitchen und auf die Divisions und uns da eben sozusagen die vier Teams jeweils immer angucken und schauen, welches wie die nächste Saison bestreiten kann.
Ja, ich denke auch, dass das ein interessantes Thema ist. Ja. Also ich freue mich da auch schon drauf. Weil so kommen wir dann auch mal wieder dazu, so andere Teams, die wir nicht so intensiv kennen, wie jetzt sind wir schon wieder bei Jacksonville Jaguars. Also da ist ja so ein Team, da hat man so aus natürlichen Beweggründen, kümmert man sich da in der Regel ja nicht so viel drum und dann kann man da nochmal einen anderen Einblick kriegen. Das ist auch immer, ich finde das auch immer schön.
Ja.
Okay, ja, dann sind wir soweit durch.
War wieder
eine spaßige Folge, Felix.
Auf jeden Fall.
Spaß gemacht.
Mir auch. Danke dir heute, den Hosting-Part
genommen
zu haben.
Wenn ihr damit nicht zufrieden wart, sagt Bescheid. Wir können das immer wieder umsetzen.
Warum? Das sollten wir so beibehalten. Dann in der nächsten Folge, wie gesagt, auf jeden Fall die Divisions und die Themen, die dann noch in der nächsten Folge kommen werden. Okay, cool.
Genau. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
Jo, bis dann, ciao.